Aber manchmal realisiert ihr in eurem Dasein, was ihr tut, ist völlig irrelevant. Das ist wichtig. An der Stelle könnt ihr drei Dinge machen. Erstens, ihr plant euer Zukunftsleben eher in Bali, Homeoffice, kennt das, oh, das ist Homeoffice, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kann man sich selbst verwirklichen. Zweitens, geht in euer Schicksal und dann kommt halt der Alkoholismus, das ist alles okay. Ich wählte den dritten Weg und habe gesagt, okay, du musst dich selbstständig machen. Und habe auch Gott und jeden Einzelnen erzählt, ich mache mich selbstständig. Das Blöde daran ist, dass man dann irgendeine Idee haben muss. Und dann haben wir gesagt, oh, wir schreiben alles auf.
So schön, dass du da bist, Friedrich. Ich freue mich. Du bist der Gründer von Statista und dem ECDB, jetzt dein zweites Unternehmen. Ich habe ja gesagt, du bist für mich so ein bisschen der Godfather of Data Deutschlands. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute die Chance haben, hier wirklich live so einen Podcast aufzunehmen. Aber bevor ich jetzt hier viele Worte sage, sag doch einfach selber, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier?
Gerne. Ich lege mal ganz kurz Bescheidenheit ab, aber bin in 5 Minuten wieder etwas bescheidener, aber nur, dass ihr nicht schockiert seid. Weil ich mit Statista anfange und wirklich, wirklich stolz bin, denn 17 Jahre meines Lebens sind sozusagen in diese Firma gegangen. Wer ist Statista, um das zu sagen? Wir sind eine Firma aus Hamburg, haben so 1200 Mitarbeiter, sind in praktisch allen Ländern vertreten, haben 13 Offices, haben überall Verträge, machen so 160 Millionen. Und ich glaube, das Faszinierendste finde ich fast an der Firma, dass wenn man in welches Land ihr auch hineingeht, also Japan, USA, Indien, und fragt, wer sind die bekanntesten Market Research Firmen, dann findet ihr unter den Top 3 immer Statista. Und warum ist das faszinierend? Weil, also erstens nochmal, auch 1200 Leute sind eine kleine Klitsche aus Hamburg, aber trotzdem, dass man das so weit aufbauen kann. Ich finde es faszinierend, weil wir in Summe in dieser ganzen Zeit mal 1 Million aufgenommen haben, aber sonst aus uns selber das rausgegründet haben und dass man sowas aufbauen kann. Und ich finde es so faszinierend, weil man da das erste Mal merkt, was kann man mit Online-Marketing und all diesen Sachen machen, weil wir natürlich keine großen Marketingkampagnen haben. Ja, die Firma gibt 17 Jahre, wir sind relativ präsent auf Google und anderen Sachen und wie ihr so etwas aufbauen könnt. Also, dass wenn ihr einen indischen Studenten fragt, dann wissen alle Statista. Und das liegt daran, dass wir mal sehr früh entschieden haben, recht günstig an allen Universitäten dieser Welt sozusagen eine Campus-Lizenz zu vertreiben und dadurch alle Leute es halt nutzen an den Unis und dann weiter später hoffentlich sagen, okay, das können wir weiter nutzen. Das habe ich gemacht 17 Jahre. Irgendwann wurde die Firma so groß, dass ich immer mehr sozusagen weniger Gründer wurde und am Produkt arbeite, sondern immer mehr Corporate CEO, was man halt so tut. Ich hatte immer mehr Fragen, kann ich einen Hund mit ins Office nehmen? Diversity, und das sind ganz wichtige Fragen, versteht mich nicht falsch. Ich bin nur der falsche Mensch dafür, weil immer meine Antworten nicht die sind, die Leute hören wollten. Ich habe einen Co-Gründer, also der wirklich dann immer die Arbeit macht, Hubert und ich irgendwann entschieden haben, okay, wir gründen jetzt was Neues. Und da ist natürlich wieder eine neue Datenfirma, die höchstwahrscheinlich keiner von euch kennt, heißt ECDB, sitzt auch hier in Hamburg und nutzt im Wesentlichen sehr viel alternative Daten. Dazu mehr. Das im Schnelldurchlauf.
Ja, das war wirklich ein super Schnelldurchlauf. Du bist ja Unternehmer, so mit deinen 2 Unternehmen, die du jetzt ja erfolgreich gegründet hast. Das eine wirklich ja schon mit einem erfolgreichen übergeben hast sozusagen. Das zweite ist ja gerade im Aufbau und soll bestimmt genauso groß oder größer werden oder erfolgreicher. Gibt es denn irgendeine Anekdote aus deinen letzten 20 Jahren, an die du dich erinnerst, wo du sagst, ja, das ist was mich geprägt hat oder was ich teilen möchte in dieser Zeit als Unternehmer und Friedrich, der die Firmen aufgebaut hat?
Die erste Frage, bin ich Unternehmer? Ich würde mich höchstwahrscheinlich nie so bezeichnen, aber wozu ich Lust habe, ist Sachen aufzubauen und wisst ihr, so irgendwelche Ideen zu entwickeln, die halb roh sind und Leute zu finden. und ihr stoppt mich immer, wenn ich zu viel, aber ich liebe es, Recruiting zu machen. Also das hatte ich bei Statista und Leute anzurufen und immer zu sehen, haben die, mit denen ihr sprecht, haben die dieses Funkeln in den Augen, um was zu realisieren. Also das finde ich das Großartigste, um die dann zusammenzufinden, was aufzubauen. Eine Anekdote aus der Gründungsphase, vielleicht zwei, die für euch interessant sind. Die eine hat die Überschrift, nicht alles ist rational. Jemand von Statista. Ich finde es total spannend, also ihr baut ein Unternehmen auf, ihr versucht ganz viele Partner zu finden und dergleichen. Und wenn ihr in solchen Verhandlungen hineingeht, dann denkt ihr ja häufig immer, okay, was bringe ich an den Tisch und was bringt die Gegenseite? Und macht das eigentlich für beiden Sinn, das zu tun? Und jetzt kommt die Anekdote. Es gibt manchmal Situationen, bei uns war das folgende, wir wollten von einer Firma, die ihr nicht mehr kennt, aber die in 2007, 2008 wahnsinnig bekannt war, die hieß Ahlensbach. Die hat Meinungsforschung gemacht und war in der damaligen Zeit so das Wichtigste zur Meinungsforschung. Hier sitzen etwas Jüngere, die sie noch kennen, aber ansonsten, man kennt sie nicht mehr. Und die Leiterin von diesem Institut, und das war wirklich gottähnlich, wenn er in die Marktforschung wollte, hat irrational gesagt, wir geben ihnen all unsere Daten, die wir haben. Das war irrational. Aber solche Situationen finde ich total faszinierend, weil jeder, der mal mit Aufbau zu tun hat, alles ist eigentlich total rational. Warum sollte, und ich weiß nicht, ob es Liebe, Charme, was auch immer war, aber das ist eine Sache, die mich beeindruckt, weil es gibt diese Momente. Und das zweite hat die Überschrift, Deutschland ist wie Kasachstan. Warum? Ich bin nicht so sehr jemand für die viele Theorien dergleichen, sondern wenn es ein Problem gibt, mache ich. Das ist eher meine Stärke. Und wir sind dann als erstes Land in der Internationalisierung in die USA gegangen. Ja, und USA heißt, okay, dann nehmt ihr drei Leute aus eurem Team, sagt, boah, wir erobern die Welt ab nach New York, dann seid ihr da halb illegal, aber es gehört alles mit dazu, werdet vom Zoll festgenommen. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, was habe ich gemacht? Im Wesentlichen, ich bin Manhattan, Broadway rauf und runter und jeder, der nicht Nein sagte, bin ich reingegangen und habe versucht, sozusagen einen Statista-Account zu verkaufen. Also richtig Sales Old School. Warum ist Deutschland Kasachstan? Da wurde mir so deutlich in den USA und als wir es aufgebaut haben, was für ein irrelevantes, kleines Land wir sind. Und ob ihr sagt, oh, wir haben den Kunden den und da gemacht und wir arbeiten mit der Bild-Zeitung zusammen und der Spiegel zitiert und da denken wir ja, oder? Ich dachte damals, boah, bist du großartig. Und zu realisieren, was für ein, nochmal, damit kann man ja leben, aber wir haben eine Relevanz von Kasachstan oder für die anderen, boah, Kasachstan ist ganz schön groß, Liechtenstein und Luxemburg. Das ist ein wirklich winziges Land hier und alle, die immer sozusagen nur verharrend in diesem Land irgendein Geschäftsmodell aufbauen wollen und was mit digital zu tun haben, springen meiner Ansicht nach immer zu kurz. Sondern immer, wenn man was Neues machen will und muss, muss man heutzutage meiner Ansicht nach es auf international planen und muss mit dem Respekt rangehen. Ich komme aus Kasachstan und das ist gut so, aber ich überzeuge die Leute, die ganz draußen sind. Also das sind die beiden Anekdoten. Es gibt auch irrationale Dinge und wir kommen aus Kasachstan.
Ja, die sind super.
Vielleicht auch nochmal Richtung Historie. Vielleicht kannst du uns sagen, rückblickend, gab es so entscheidende Momente Richtung Daten? Also, dass du, es gibt ja immer Postrationalisierung, warum man was macht, aber vielleicht, wenn du zurückblickst, gibt es so Aha-Erlebnisse, dass es dich getrieben hat in diesem Datenbereich?
Okay, dass es mich getrieben hat in den Datenbereich, ist ganz einfach zu erklären. Also, ich war vorher Berater, typisch habe sozusagen ganz viel für Großkonzerne gearbeitet. Ich werde nie vergessen, die Deutsche Telekom, den zweiten Innovationsreport und war kurz vorm Alkoholismus und war einfach im Kern sozusagen, ihr realisiert, es hat keine Relevanz. Ja, also, und das ist ein ganz tolles Unternehmen, das soll nicht gegen die Deutsche Telekom, aber manchmal realisiert ihr in eurem Dasein, was ihr tut, ist völlig irrelevant. Das ist wichtig. An der Stelle könnt ihr drei Dinge machen. Erstens, ihr plant euer zukünftiges Leben eher in Bali, Homeoffice, kennt das, oh, das ist Homeoffice, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kann man sich selbst verwirklichen. Zweitens, ihr seid, geht in euer Schicksal und dann kommt halt der Alkoholismus, das ist alles okay. Ich wählte den dritten Weg und habe gesagt, okay, du musst dich selbstständig machen und habe auch Gott und jeden Einzelnen erzählt, ich mache mich selbstständig. das Blöde daran ist, dass man dann irgendeine Idee haben muss. Und dann haben wir gesagt, oh, wir schreiben alles auf. Und da war von Kaffeehauskette bis Modelabel, Entschuldigung, jeder mich sieht und weiß, ganz viel, ich bin Herrenausstatter Uniqlo, also insofern keine Chance mit einem Modelabel. Und daraus ist geworden im Wesentlichen, was kann ich? Und was ich immer konnte als Berater, und ich habe Statistik studiert, ich konnte Daten und Statistiken. Das wusste ich, da kann ich mich aus. Ich fühle, was Menschen bei Daten sehen. Ich weiß, wie sie suchen und bin da genau drin. Und würde jedem empfehlen, wenn du was machst, mach wirklich das, wo Liebe drin ist, Herzblut drin ist und was du wirklich bist. Und nicht, wo du sagst, ich habe eine gute Idee, aber du bist es nicht. Und im Kern ist sozusagen das Wesen aus, alles andere kann ich nicht, verstehe ich nicht, bin ich nicht für geeignet, und so sind dann Daten übergeblieben.
Und ihr wart dann zu zweit, ne, im Gründerteam?
Wir waren im Wesentlichen zwei Gründer und wir hatten noch zwei Freunde dabei. Und dann haben wir alle unser Geld reingegeben und hatten eine so grobe Idee, wir wollen was mit Daten machen, wir aggregieren das, was da sind, und Leute zahlen dafür. Und wir, als wir das gemacht haben, es gab ja kein Vorbild. Also was war unser Vorbild? Boah, lange, lange her. Es sah am Anfang genauso aus wie Spiegel Online. Die Bilder, Fotos wie Spiegel Online, alles wie Spiegel Online. Warum? Weil wenn ihr was Neues entwickelt, ihr kopiert irgendwas und sagt aber so ein bisschen anders. Und dann haben wir sozusagen Zeit gebraucht, um zu verstehen, lass mal die ganzen Bilder raus und all das braucht man nicht, sondern es sind nur die Fakten und eine einfache Überschrift. Dann dachten wir, die Leute wollten spielerisch umgehen, Quatsch, auch nicht zu viel, sondern sozusagen mach eher im B2B-Segment. Und dann haben wir sozusagen sukzessive aufgebaut und haben 5 Jahre gebraucht. Und hättet ihr die ersten 5 Jahre gesehen, dann hättet ihr alle gesagt, der Mann hat keine Ahnung, das muss man dicht machen, schließen, keine Chance. Es war wirklich, also Selbstausbeutung, dann haben wir 100.000, dann haben wir 20.000 verdient, dann haben wir 25, also sozusagen alle Business Cases, alles, was man hört, hätte man nach 5 Jahren jeder gesagt, ich muss aufhören. Und erst dann aus verschiedenen Gründen ging das Ganze durch die Decke. Okay. Aber
kannst du dazu was sagen? Weil diese verschiedenen Gründe wollen wir ja ein bisschen verstehen.
Oder ist jetzt da? Ja, also. Genau, also ist die Kernfrage, was waren die Gründe für Erfolg im Allgemeinen oder im Wesentlichen nach 5 Jahren?
Also wir wollen ja das Nachbauen hier, also wenn okay. Wir, so wollen wir ja verstehen, was kann man jetzt davon lernen, weil die ersten 5 Jahre, okay, lange, lange Durststrecke, und warum hat es dann Klick gemacht? Was waren da so die, um diese Kurve so zu kriegen?
Also ich fange mal an, ich glaube, ich finde generell, die Basisgeschäftsidee ist total trivial, habe einen Ort, wo du alle Statistiken findest, aber ist gar nicht so schlecht. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ein Datenunternehmen muss sein wie ein modernes Medienunternehmen. Also für uns war die Statistik gleich Artikel. Die wir veröffentlicht haben, haben wir getrackt, wie viel Traffic macht die, wie viel Kaufabrufe erzeugt die, und wenn sie das nicht tut und aus sonstigen Gründen nicht uns besonders am Herzen liegt, fliegt sie sofort raus. Also es wurde alles optimiert auf Traffic und Kaufabrufe, wie jeder normale Mensch das machen würde und wie kein einziges Datenunternehmen 2007, 8, 9 oder 10 das gemacht hat, sondern für Datenunternehmen damals war, ihr wollt das sehen, das ist hinter einer Paywall verdeckt, wir zeigen mal gar nichts und da zahlst du ganz viel Geld und dann vielleicht kannst du was sehen. Und dadurch wurden wir geöffnet, dann gab es ein paar, dann hatten wir als Zweites, ich weiß nicht, ob es Struktur war oder Glaube, sehr schnell entschieden, unsere Einstellung zu Google. Ja, also wenn ihr viel macht. Und bei uns ist ganz banal, Google gleich Gott. Gott weiß alles, Gott versteht alles, versuche mit Gott nicht zu tricksen, aber versuche ihn auch nicht zu ändern oder irgendwie, sondern da ist Gott gegeben. Für alle, die gläubig sind, das ist eher ein Bild und nicht wörtlich zu meinen. Die heißt konkret, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wie kriegen wir dazu, dass Google sozusagen uns die Leute liefert, den Traffic aufbaut, wir Leads daraus generieren. Das hat schon ungeheuer viel geholfen. Für Google ist es wichtig, dass ihr viel Unis habt, denn die Links sind sehr viel wert, und sehr hochwertige Medienunternehmen. Das wird sehr gut anerkannt. Dann
so SEO war das im Kern.
Das heißt, im SEO, und du öffnest dir das Ganze und sagst, darauf richte ich mein Unternehmen auf, dass es offen ist und dir reinbringt. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Ich glaube, der zweite Teil, die Mehrzahl, wenn ich vorhin das mitbekommen habe, hier an Teilnehmern sind eher Techies oder haben einen Tech-Hintergrund. Ist das korrekt? Ein leichtes Nicken. Dann werdet ihr, normalerweise seid ihr ja nach Gott sozusagen die nächste Größe. Das war fairerweise und deswegen lünscht mich jetzt nicht. Und da, bei uns war ganz klar die ersten 10 Jahre Sales, Sales, Sales. Und das ist untypisch, aber stellt euch so, wir waren chronisch unterfinanziert, nie Geld und deswegen war morgens, mittags, abends, wie viel habe ich jetzt verkauft, wie kann ich machen? Und das ging, ich übertreibe manchmal, also deswegen ist auch gut, dass ich jetzt ein neues Unternehmen gestartet habe. Ich habe jedem Mitarbeiter hingestellt, hast du heute schon deinen Vertriebler gelobt? Ihr versteht, das ist grenzwertig. Trotzdem hat es sehr geholfen, weil einfach dieser Fokus da war und jeder wusste, oh nee, das kommt nicht nur rein, sondern morgens, mittags, abends, es ist wirklich ein harter Überlebenskampf. Ganz viele von diesen Startups scheitern und wir müssen wissen, wir kämpfen darum, um zu überleben und das ist wirklich in die Firma lange übergangen.
Wie sah da so ein Pitch aus? Hey, brauchst du eine Statistik? Oder ich muss mir das vorstellen, wenn du sagst Sales, Sales, Sales.
Also es ging mehr darum, dass du Sales, Sales ist wirklich ein harter Job. Ihr kriegt jeden Tag einen auf die Fresse. Entschuldigt. Immer wieder hört ihr Einwände dagegen, aber wirklich dauerhaft. Ja, das Management sagt die ganze Zeit, oh, kannst du nicht noch mehr machen. Ich habe gerechnet so und so viel KPIs oder mach so und so viele Anrufe das. Das ist total hart. Du musst optimistisch sein, fröhlich und die ganze Zeit immer auf Fresse, auf Fresse, auf Fresse. Und ich glaube, die Leute, die du hast im Sales, die musst du im Wesentlichen sagen, es ist wirklich großartig, dass ihr da seid. Ohne euch macht das Ganze hier keinen Sinn. Wenn du diesen Deal abschließt, dann kriegst du es hin. Wir helfen dir bis zum geht nicht mehr. Warum? Weil es so ein anstrengender Job ist. Aber wenn du das ermöglichst und ihnen sozusagen machst, ihr seid wirklich Künstler. Und ich weiß, die anderen sagen, boah, wir sind doch auch Künstler, natürlich, aber wir sind Künstler. Und dein, das will ich dir geben. Dann ist es so, dann ermöglichst du, dass die Leute immer wieder diese Motivation haben, gegen die Mauer anzurennen. Und ja, es gibt auch Pitches und 1007 andere Sachen und Salesforce und so weiter.
Ja, um das mal konkret zu machen, kannst du sagen, welche Kunden so ganz entscheidend waren am Anfang? Es müssen ja plötzlich auch große Accounts dann gekommen sein. Nee,
interessanter war, ihr sagt, wenn wir zu sehr abdriften, ihr merkt, immer noch mein Baby. Wir haben die Strategie gemacht, dass wir sehr günstig verkaufen und ganz viele Accounts. Das ist immer eine Frage. Große Accounts haben ja den Vorteil, du hast mal ein bisschen Geld drin. Kleine Accounts haben den Vorteil, du bist relativ unabhängig. Und du kannst sozusagen, wirst nicht von einem erpresst. Und wenn du mal drin bist, gerade bei B2B-Unternehmen, ist es leichter, den Preis zu erhöhen. Weil die Einkaufsprozesse und so sind schwierig. Deswegen, du musst reinkommen, das ist schwierig. Aber wenn du drin bist, ist es gut. Und deswegen eher viele kleine Accounts. Bei uns ganz klassisch, du fängst mit Berater- und Medienagenturen an und Universitäten. Das waren so die Hauptgruppen am Anfang. Und jetzt sind es wirklich alle.
Okay. Also Statista hat viele, viele hunderte Millionen Umsatz gemacht. Und zusammenfassend jetzt, sagtest du, SEO war entscheidend.
Also
dann gute Sales. Sales
ist entscheidend. SEO, das ist dann das so wie ein Medienunternehmen zu führen, was so ähnlich
Free ist. Free Content, sagst du, ganz genau, entscheidend.
Und die Sachen reinzuführen. Ich würde sagen, das sind einige wichtige Gründe.
Okay. Mit dem
über Weiterreden gibt es noch ein paar mehr, aber.
Und könnte man das heute noch nachbauen? Wahrscheinlich, also das ist fast eine rhetorische Frage, es braucht dann wahrscheinlich andere Zutaten, nochmal so einen ähnlichen Case zu bauen. Was Statista gibt es ja jetzt schon, ne? Also,
ich würde ihn nicht nachbauen. Es haben ein paar versucht und das ist, weil der Preis, das würde ich nicht empfehlen. Wir versuchen jetzt was Neues zu bauen. Statista aggregiert sehr viele Daten. Jetzt sozusagen ECDB macht was ganz anderes. Es gibt sehr viele alternative Datenquellen, wenn ihr den Wort schon mal gehört. Im Grunde nicht typische Finanzdaten. Wir kaufen ganz viele Transaktionsdaten, auch so Kreditkarten und alles, was passiert, und bauen sozusagen jetzt unser eigenes Modell, unseren eigenen Data Cube, um daraus dann sozusagen was zu bauen. Ansonsten ganz viele so Sales, Sales, Sales und Google ist Gott gilt immer noch und versuchen sozusagen jetzt Version 2 zu schaffen.
Mhm. In vielen Erfolgsstories gibt es so diese wichtige Zutat von Menschen. Du hast ja auch gesagt, Recruiting ist so voll dein Ding. So. Und dann waren da Mentoren in der Geschichte oder ganz wichtige Netzwerke. Gibt es da auch sowas vielleicht? Oder das, also wenn ich diese Menschen nicht kennengelernt hätte, dann wäre das nicht, also wahrscheinlich der zweite wurde der Mitgründer wahrscheinlich, aber vielleicht noch
also Rückblick. Das ist jetzt eine halbe Antwort zu deiner Frage, aber das ist ja okay, man will ja eine Botschaft rüberbringen. Das erste ist, ich würde nie alleine gründen, weil ich habe noch, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber ich glaube, die Mehrzahl brauchen immer sozusagen einen zweiten oder einen dritten, weil keiner so perfekt ist, dass er alles abdeckt. Plus, ehrlich gesagt, es macht ja Spaß, darüber gemeinsam zu sprechen. Und wenn ihr alleine oben seid und leidet, ist es fürchterlich. Vielleicht auch als die ersten 5 Jahre, also es ist wirklich hart. Also es geht körperlich, seelisch, also das kann man sich gar nicht, also das ist, ich habe noch nie sowas erlebt wie bei Statista, jetzt viel einfacher, aber um das mitzumachen, ja, um das auch zu überstehen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, finde diesen zweiten und dritten Mann, die es machen. Es gab für uns ein paar sozusagen Mentoren in der Wirtschaft, die ein bisschen geholfen haben, dass wir verkaufen konnten. Wir hatten nicht so sehr Mentoren, die uns sagten, oh, ihr müsst so das Geschäftsmodell oder dergleichen entwickeln. Aber ich war 39, glaube ich, als ich gegründet habe. Plus 17 kann ich nicht rechnen. Aber das heißt, ich bin ein relativ alter Gründer. Ja, also die Mehrzahl von euch ist ja dynamischer und jünger.
Ja, super spannend. Das war ein perfekter Exkurs im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Also ich habe verstanden, es geht immer um Daten bei dir. Dein Baby ist aus Daten gebaut, das nächste Baby wird auch aus Daten gebaut und jetzt befinden wir uns ja im Zeitalter von der KI. Mhm. So, in KI-Startups gibt es ja auch jeden Tag immer mehr, die ploppen aus dem Boden. Wir wissen aber auch, ohne gute Daten funktioniert keine KI, ne? Sonst ist dieses typische Shit-in-Shit-out-Prinzip. Was sagst du denn dazu? Wie bewertest du das? Nutzt du für das neue Unternehmen auch KI oder wo wird KI für dich denn sinnvoll?
Also, das ist eine schwierige Frage. Ich fange mal mit einem einfachen Teil an. Wie nutzen wir es? Dann kann man sich so ein bisschen das vorstellen. Zum einen haben wir intern entschieden, dass wir bewusst kleine Applikationen einkaufen im Unternehmen, die vorhanden entwickelt sind und die wir versuchen bei uns sozusagen zu testen, dafür Geld auszugeben, wissend, dass es wahrscheinlich nur die Hälfte davon sinnvoll ist. Bestes Beispiel, es gibt eine Software, die dir beim Sales hilft, die nimmt alles automatisch auf, identifiziert alle Wörter, die du genannt hast oder nicht genannt hast, die Einwände und bereitet dann vor, wie musst du sozusagen die nächste Runde darauf besser reagieren. Ist so eine in der Beta-Version gar nicht mal so schlecht, aber nicht perfekt, aber es hilft. Und so gibt's aber auch andere, die nicht helfen und sowas testen wir bewusst auch. Also da sind wir sozusagen Kunde. Dann haben wir das Typische, was jeder hat, die mit Daten, wir haben jetzt natürlich auch eine integrierte Suche und die gibt, also das, was wir bei Xing zu Recruiting gesehen haben, machen wir natürlich genauso. Wie sieht eine klassische Markteintrittsstrategie im E-Commerce für Fashion aus in Frankreich? Und du kriegst einen längeren Antwortsatz dazu mit, wie ist groß der Markt, wer sind die Hauptwettbewerber und all sowas. Was naheliegend ist, basiert auf unsere eigenen Daten, ist gar nicht mal so schlecht.
Das ist jetzt Teil des Produkts, das neue?
Das Teil des Produktes, was jetzt gelauncht wird und was kommt. Und wo denken wir darüber nach? Das finde ich okay, aber das finde ich noch nicht beeindruckend. Wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass man einen fertigen Report bekommt, ja, wo ihr direkt sagt, okay, ich gebe diese Frage ein und dann habe ich einen 5-seitigen Report mit den Statistiken und den Antworten, die sofort generiert werden. Leute lieben Reporter auch in diesem Zeitalter noch. Das, glaube ich, wäre der nächste Schritt. Und daran arbeiten wir. Dann nutzen wir es intern sehr stark, damit wir gehen praktisch alle Online-Retailer weltweit, die es gibt, durch und haben ein Problem. Wir müssen klassifizieren, in welchen Produktkategorien sind die. Und das heißt, das wird sozusagen durchgedacht, dann gucken wir, in welchen Kategorien sind die Produkte, die sind, welche Preise haben sie. Und es hilft uns sozusagen sehr stark fürs Model. Das sind Anwendung, wenn ich unseren BASF-Fachmann zitieren kann, die noch ein bisschen auf Excel in der Rolle sind. Sie sind noch nicht völlig verändernd, aber in allen, also die Kernnachricht ist, ja, wir machen es, es hilft. Und die zweite Kernnachricht ist, ich würde auch immer externe Sachen einkaufen, einige und sie testen, woran ihr selber lernen könnt, was ihr machen könnt. Ist das ein erster Teil der Antwort?
Das ist ein sehr guter Teil der
Antwort. Ja. Jetzt ist die Kernfrage, dass Ich weiter oder ihr detailliert?
Ich habe einfach nur zum Verständnis. Kannst du mal einen Satz noch sagen, warum ECDB und wie hängt das jetzt mit Statista zusammen? Weil wir sind da so ein bisschen reingesprungen.
Okay.
Das macht uns auch neugierig. Also wie hängt das jetzt zusammen und was macht ihr da eigentlich?
Genau,
jetzt?
Also die Statista, also ich bin jetzt weiter Chairman bei Statista, der ist so Grußonkel für alles, so ein bisschen oder gar nicht, und mache aber im Wesentlichen hauptsächlich das neue Unternehmen. Sitzt hier direkt um die Ecke, 40 Leute und wird hoffentlich nicht nach 5 Jahren, sondern weiter wachsen und gedeihen. Was wir machen, ist relativ einfach. Das wird eine Plattform werden, wo ihr zu allen Transaktionsgeschäften, also alle E-Commerce, alle Netflix, ich sage jetzt ein bisschen Zukunft, nicht? Ja, E-Commerce, Netflix, überall, wo es Transaktionen mit B2C im B2C-Bereich gibt, kannst du reingehen und sagen, okay, wie viel Umsatz macht das Unternehmen pro Monat? Wie viel Käufer hat es? Wie viel Transaktionen hat es? Was ist der durchschnittliche Warenkorb? Was ist die Churnrate? Dann gehst du rüber, das hast du fürs Unternehmen, gehst hin in die Märkte, wie groß sind die Märkte für Frauenschuhe gerade in diesem Monat in Deutschland, und du gehst hin zu Konsumenten, wer hat das alles gekauft. Und woher kommt das Ganze? Das muss ja aus Datenquellen gestellt werden. Man kann diese alternativen Daten kaufen, und so gibt es halt diese ganzen Transaktionskarten, und wir kaufen weltweit unendliche Mengen an Transaktionsdaten auf, um das dann zu analysieren und zu bauen.
Okay, danke.
Mhm. Ja, und wird es die Welt verändern? Ich weiß es nicht. Ich finde es total spannend, weil es ein Detailniveau gibt. Also Transaktionsgeschäftsmodelle sind 60-70% des gesamten Internets. Und genau zu wissen, was all diese Unternehmen für Umsätze machen, woher die kommen, wie die sich entwickeln, wie die Märkte sind, könnte gigantisch werden. Aber so ist das halt. Man weiß es noch nicht. Und wenn wir 5 Jahre später, seht ihr mich hier entweder total entsetzt am Boden zerstört oder...
Genau. Ich habe das ja gesagt.
Jetzt nochmal eine Follow-up-Frage. Ich hatte gesehen, auf Statista wird ECDB verlinkt. Ist das
ECDB, also Statista ist für uns ein großer Partner und wir nutzen ihn als Vertriebspartner, okay. Haben aber sonst nichts damit zu tun.
Okay, gut.
Ja, dann würde mich noch interessieren, auf der langen Reise, die du jetzt so hast, was ist so eine Message, die du mitgeben würdest? Also so eine Kernaussage, wo du sagst, okay, in den 20 Jahren, die ich jetzt hier das Unternehmen und jetzt auch das neue Unternehmen aufgebaut habe, was ist die eine Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest, außer Google ist Gott?
Ja, ist schon sehr wichtig. Früher gab es mal den Marxismus-Leninismus. Da reden ganz wenige Leute noch drüber, aber es gab ihn. Der Kern davon ist gewesen das Thema der Entfremdung. Ich glaube, uns alle betrifft immer noch das Thema, wie stark sind wir von der Arbeit entfremdet oder nicht. Du merkst eben, ich mache den großen Bogen. Ich glaube, wir sind alle von Arbeit entfremdet. Aber je dichter man am Produkt selber ist, je dichter man an der eigenen Entscheidung ist, desto weniger ist man entfremdet. Und ich glaube, dass Glück damit zu tun hat, tatsächlich, Engels und Marx mögen glückselig sein, dass man sozusagen Entfremdung reduziert. Wie kriege ich jetzt den Bogen hin? Ich glaube, jedem von euch würde ich empfehlen, einmal im Leben entweder zu gründen oder bei einer Gründung mitzuarbeiten. Es wird nicht geldmaximierend sein. Ihr werdet sicherlich mehr arbeiten, als notwendig ist. Aber ich glaube, ihr seid in dieser Phase ein Stück weniger entfremdet als sonst.
Ich kann das absolut bestätigen.
Aber ihr merkt, es hat so ein bisschen religiösen Unterton. Das sollte so mitschwingen, ja, also damit es ist. Aber das ist sozusagen das eine, was ich mitgeben kann.
Ja, sehr gut. Also weniger Entfremdung durch selber machen.
Weniger Entfremdung durch selber machen oder nochmal einem kleinen Startup beitreten. Es muss nicht unbedingt ECDB sein, aber zurück oder einem kleinen Startup beitreten.
Ja.
Dankeschön, Friedrich.
So, ja, das war echt aufschlussreich. Also danke dafür. Schön, dass ich so viel oder wir so viel über dich erfahren durften. Wir haben tatsächlich jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich hatte es versprochen, Friedrich direkt Fragen zu stellen, weil ich kann mir vorstellen, dass da jetzt einiges kommen könnte. Da geht auch schon direkt die Hand hoch. Ich überlege, willst du einfach gehen? Ja, also Bernhard bringt euch.
Und gerne fragt alles. Also nochmal Details in Finanzplanung, alles ist erlaubt.
Ich wollte auf den letzten Satz mit der Entfremdung mal zurückkommen. Und zwar die AI-Modelle, dieser KI-Hype und so weiter und so fort, wo man tatsächlich einfach mal so in 5 Sekunden eine Antwort auf eine Frage bekommt, ohne dass man die Stufen dazwischen, also Datenanalyse, Datenevaluierung nicht mitbekommt, sondern einer fremden Plattform überlässt. Entfremdet das uns nicht von den Daten selber, beziehungsweise wie kriegen wir diesen Sprung von der Frage bis zur Antwort, dass wir dann tatsächlich auch mal der KI vertrauen können und auch unsere Sicherheit in den Daten haben?
Ja, sehr gute Frage. Also ich fange mal erstmal, wenn wir heutzutage Google suchen, dann ist es so, es hat ja durchaus eine Analogie zu deinem Thema, dann gebe ich eine Frage ein und ich bekomme ein paar Quellen. Vertraue ich all diesen Quellen, die da sind? Nein. Bin ich schon sozusagen, suche selber sozusagen aus, was ich mehr vertraue? Ja. Jeder hat ja sein eigenes Menschenbild. Also ihr merkt, solche Themen scheinen mir nahe zu liegen. Aber jeder hat sein eigenes Menschenbild. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mündige Leute sind und verdammt nochmal die Verantwortung haben, intelligent zu handeln. Und ehrlich gesagt, die, die es nicht tun, interessieren mich ein Tick weniger, weil ich da so an das glaube ich. Und nein, das ist nochmal, jeder kann ja sagen, nein, wir müssen die alle schützen, 17 Regulierungen einführen, nochmal was machen und das ist nicht mein Bild, sondern mein Bild ist, sind intelligente Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe in die KI, wie stark wächst die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2024? Dann kriegst du, ich sag mal eine Antwort, 1%. Dann sagst du, in die KI gebe ich ein, wie stark wächst Deutschland und Frankreich? Dann kriegst du 1,5%. Wenn du noch mal mehr, wer jeder mal mit Zahlen rumgespielt, der dir stellt 3, 4 verschiedene Fragen, kriegt immer unterschiedliche Antworten. Und das ist jetzt meine Antwort. Klar, weil das eine Technologie ist, die sozusagen erst langsam im Werden ist. Die wird irgendwann mal besser werden. Und ja, es ist wie Wikipedia, steht da immer noch ein bisschen Quatsch drin, selbstverständlich. Aber es ist wesentlich besser geworden. Und so erwarte ich eigentlich von jedem, der es nutzt, mitzugehen, wie wir Wikipedia begleitet haben, zu sagen, das scheint mir eine ist schon besser geworden Antwort zu sein. Und ich würde nicht sagen, was immer wir haben, dass ich davon ausgehe, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, dass die Wahrheit daraus kommt, sondern es ist schon mal eine gute Approximation, um weiterzuarbeiten. Aber vollkommen recht. Ich gehe davon aus, dass die Leute so intelligent sind und damit umgehen. Gibt es sozusagen in Social Media eine Menge Schwachsinn, der produziert wird? Ich erinnere nur an die Katzen und Hunde, die von haitianischen Leuten in Springfield gegessen werden. Ja, auf jeden Fall. In meiner Welt wissen können Menschen das einschätzen, dass das nicht die Wahrheit ist.
Vielen Dank.
Weitere Fragen?
Hat schon ein Mikro.
Was ist deine Lieblingsstatistik und warum?
Für die Anekdote, ja. Und es ist eine schräge Antwort, aber es ist nochmal. Die Geschichte ist wie folgt. In der Zeit am Anfang, als wir gesagt haben, wir müssen diese Datenbank füllen, ja, füllen. Und ich bin ja einfach gestrickt, also habe ich gesagt, Leute, jeder, der bei uns arbeitet, 5 Statistiken geprüft, gemacht, eingegeben pro Tag, wir hauen rein. Soll relevant sein, aber Statistik. Ihr könnt euch vorstellen, junge Leute, 5 Statistiken, völlig egal, mach. So ist das halt. Und nachher wird man reflektierter und dergleichen. Und dabei ist eins rausgekommen, und die werde ich nie vergessen. Wie viele Kondome gibt es in Ägypten und werden regelmäßig im Jahr genutzt? Das ist eine wichtige Statistik. Sie wurde niemals außer von uns intern aufgerufen. Kein Mensch hat sich augenscheinlich auf Statista für die Anzahl von Kondome interessiert. Warum merke ich es aber? Manchmal merkt man, wenn man zu einfache Zielsysteme macht, kann das zu wirklichen Absurditäten führen. Aber nochmal, es ist meine Lieblingsstatistik, weil ich dann selber gelernt habe, boah, vielleicht sollte man etwas besser vorgehen, wenn man Vorgaben gibt, was man machen muss. Kondome in Ägypten. Ja.
Ich habe auch eine Zwischenfrage, Friedrich.
Ja.
Wir haben ja danach bestimmt noch Zeit für Fragen. Kritisch gefragt, weil das kam jetzt gerade mit der ersten Frage auch. Foundation Models, ist das, attackieren die nicht eigentlich das Geschäftsmodell? Also gerade Free Content, sagtest du, ist wichtig, ne? Die saugen doch eigentlich alles auf. Warum muss ich dann noch zu Statista gehen? Ich kann doch direkt in meinem LLM meiner Wahl die Sachen rausziehen, oder?
Also sehr spannende Frage. Ich will mal auf zwei Arten antworten. Ich glaube, in einer Welt von KI ist es besser, eigene Daten zu haben, die du kontrollierst, die dir gehören, als Daten zu aggregieren, die anderen Quellen gehören. Weil ich immer noch glaube, Property Rights werden sozusagen eingeschränkt. Was im Kern heißt, ich glaube, KI wird etwas stärker Statista angreifen als eine ECDB, die die eigenen Daten hat. Ich glaube auf der anderen Seite, dass wir die Mehrzahl der Daten müssen wir auch von diesen Quellen einkaufen und deswegen gibt es dort immer noch ein bisschen Intellectual Property. Und ich glaube, dass die Leute dann doch eine Quelle auf deine Sache haben, einfach der sie vertrauen wollen und sagen wollen, diese Daten sind korrekt. Kann es aber sein, dass in 5, 6 Jahren A, die Modelle so gut sind und B, Google gesagt hat, pff, hier eine Milliarde, ich kaufe diese ganzen Quellen ein, was du mit einer Milliarde gut kannst. Total. Und es kann durchaus sein, dass in 5, 6 Jahren das Spiel anders aussieht. Momentan, wenn ich das sagen kann, ist es eher so, dass Google und andere bei uns die Daten einkaufen. Mhm.
Fragen, weitere Fragen? Hier vorne direkt.
Also durch die ganzen AIs der Zeit hat sozusagen jeder Mensch gerade eine App in der Hosentasche, der ja im Grunde Content generieren kann aus dem Nix. Das heißt, selbst Google und die großen Unternehmen haben jetzt damit zu kämpfen, dass im Grunde das Internet jetzt verwässert wird mit Falschinformationen. Das heißt im Grunde ja auch in Zukunft, dass die Unternehmen, wie ihre zwei Unternehmen, jetzt gerade die Daten, die sie verkaufen, sind im Grunde jetzt sozusagen wie First-Grade-Daten. Ne? Die sind von Wahrheitsgehalt wahrscheinlich höher als das, was Google jetzt aggregiert. Weil es werden jetzt 1000 Webseiten generiert, wo immer einfach alles wiederholt wird und auch immer falsch wiederholt. Und ich frage mich gerade jetzt, ob das jetzt die Zukunft ist, dass man sagt, dass jetzt Unternehmen wie ihre jetzt sozusagen, wo die KI-Zeitalter jetzt ja gerade neu ist, so viele Daten wie möglich jetzt einsammelt, die jetzt vom Wahrheitsgehalt sehr hoch ist und daraus in Zukunft vielleicht dann ein Geschäftsmodell aufbaut. Und ich frage nur, wird das weltweit jetzt geschehen?
Ich habe die Frage nur in Teilen verstanden. Ich versuche jetzt zu beantworten. Fangen wir mal an mit, ich finde, wir haben mit Statista schon ein Geschäftsmodell aufgebaut, was läuft. Bei ECDB ist es noch mehr, dass wir sozusagen ganz viele Rohdaten aufkaufen und jetzt was aufbauen wollen darauf. Ich glaube, wenn du diese Daten, nochmal, es gibt ja Intellectual Property Rights und nochmal, die werden auch so schnell nicht verschwinden, also da würde ganz viel gehen. Solange du diese Daten hast und insbesondere, wenn sie häufig wechseln, wird es, glaube ich, den KI-Unternehmen nicht möglich sein, sozusagen diese Daten zu kopieren, weil sie einfach sozusagen so einen klaren Rechtsverstoß machen werden. Und insofern, ich sage, es ist eine Teilantwort, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, glaube ich, ist sie sozusagen, kann noch geschützt werden.
Ja. Nee, bei mir war es nur eine gedankliche Frage, weil ich frage mich gerade, jetzt gibt es immer mehr Falschinformationen und jetzt aggregieren jetzt ihre Unternehmen jetzt
Das ist vielleicht eine Studie. Ich springe rein, weil es ein Gedankengang ist. Ich glaube auch, dass im Umfeld der KI das Thema Marke und was dann sozusagen produziert wird, immer wichtiger wird. Was meine ich damit? Weil genau wie du sagst, wir wissen eigentlich in ganz häufigen Fällen nicht, können wir diesen Texten, diesen Daten und dergleichen vertrauen. Und deswegen im Grunde, je weniger stark die Marke ist, desto weniger haben sie fast eine Chance, dagegen anzukommen. Und je stärker die Marke ist, desto mehr, weil die Leute eben genau danach suchen, wir wissen nicht mehr, was richtig oder falsch ist, desto mehr vertrauen sie der Marke. Mhm. Hilft das so ein bisschen?
Ja, genau. Ja. Du hattest eingangs gesagt, wichtig war, das als Medienunternehmen zu sehen. Und Statista ist noch Teil von Ströer.
Auf jeden Fall.
Genau. Und jetzt gibt es so Kooperationen wie Perplexity und viele Verlage, wo sich das auch irgendwie in diese Richtung hin entwickelt anscheinend. Wie guckst du darauf? Also diese Kooperation zwischen neuen Suchmaschinen wie Perplexity basierend auf Foundation Models, LLMs, ja, und dann eben anscheinend Verlagen, die dann Medienhäuser also, damit zusammenarbeiten.
Nochmal. Also ich finde das sehr, sehr positiv. Warum finde ich das sehr, sehr positiv? Wie jeder weiß, geht es allen Verlagen sehr schlecht. Da kann man auch mal sagen, gibt es keine Ausnahme. Ich kenne keine, also die behaupten, also es gibt dann noch sozusagen denen mittelschlecht geht und dann gibt es denen, die es ganz schlecht geht. Das ist, glaube ich, sozusagen da, wo wir uns gerade befinden. Und für mich bietet sozusagen KI-Modelle für die eine kurze Möglichkeit, ihren Content zu monetarisieren. Und erstmal freue ich mich über jedes Jahr, wo Medienunternehmen überleben. Man könnte fragen, gilt das jetzt auch für die lange Zeit? Das weiß ich nicht. Aber erstmal haben die eine zusätzliche Monetarisierungsquelle gefunden und das finde ich gut. Ja, also weil ich weiß, wie gerade sozusagen die verschiedenen Unternehmen dann auf Verlage zugehen und durchaus relevante Summen zahlen. Und nochmal, das ist erstmal sehr positiv.
Also als notwendige,
als Überlebens. Ja, nochmal, also jeder, der mit Leuten aus dem Verlag zu tun hat, wir gucken uns gerade jedes Jahr an, dass du überleben kannst dafür und das ist nun mal dramatisch, aber so ist es nun mal und deswegen erstmal finde ich gut, dass sie eine weitere Finanzierungsquelle haben.
Also eine Zeit sucht zum Beispiel die, ja, Kooperation ganz klar proaktiv mit, genau, Perplexity als Beispiel. Genau. Ja, okay. Weitere Fragen? Ihr seht, wir dürfen auch kritische Fragen stellen. Ja, also, wir sind ja aufgerufen, kritische Fragen zu stellen. Wer mag noch?
Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall, sind alle satt.
Super.
Und ja, sehr, sehr schön, dass wir dich hier heute haben konnten und auch vor allem, dass die Möglichkeit auch genutzt wurde, dich wirklich einmal persönliche Fragen zu stellen, zumindest hier aus der ersten Reihe. Und dann würde ich sagen, bist du noch da?
Klar.
Ja, super. Das heißt, wenn ihr euch nicht getraut habt, Friedrich ist noch da, ihr könnt ihn also einfach auch persönlich nochmal ansprechen. Und dann würde ich sagen, noch eine Runde Applaus für Friedrich.